Hallo und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast. Frei zu ruhen, das ist der Titel der dieswöchigen Betrachtung. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Zuhören.
Liebe Freunde der Sabbatschule, ich freue mich, dass ihr daheim an dem Bildschirm wieder dabei seid und ich freue mich auch, dass ihr hier mit mir gemeinsam sitzt und dass wir uns zusammen ein spannendes Thema ansehen dürfen. Bevor wir das machen, lade ich uns alle ein, noch einmal das Haupt zu neigen. Wir wollen gemeinsam beten. Unser großer Gott, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen und dass wir darin so vieles finden, was uns heute in unserem Leben so hilfreich sein kann. Wir bitten dich um deine Begleitung bei dem Studium deines Wortes, wenn wir uns nun Geschichten im Neuen und Alten Testament ansehen, dass wir das herausholen, was für uns und auch für unsere Zuhörer wertvoll und wichtig ist. Leit uns durch deinen Geist, gib uns die rechten Gedanken und die rechten Lehren, das, was du uns sagen möchtest. Danke, Herr, für deinen Beistand. Amen.
Amen.
Das Thema, das uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat, ist frei zu ruhen. Insgesamt geht es ja um dieses Thema der Ruhe und des Friedens. Und ich habe, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, eine grundlegende Frage und bin schon sehr gespannt, wie ihr das seht. Wenn ihr nur eines von beidem haben könntet, körperliche Gesundheit oder Seelenfrieden, was wäre euch wichtiger? Körperliche Gesundheit oder Seelenfrieden, was ist euch wichtiger? Bitte.
Ich habe schon öfter gedacht, dass wenn ich einen seelischen Schmerz empfunden habe, dass mich das viel mehr getroffen hat, als wenn ich mir jetzt irgendwie was gebrochen hätte. Ich habe natürlich jetzt noch nicht chronischen Schmerz erlebt, jetzt eine richtig schwere Krankheit und möchte das auch nicht kleinreden, aber in meiner Erfahrung ist eigentlich ein seelischer Schmerz viel schwerwiegender, als wenn man sich irgendeine Verletzung körperlich zuzieht.
Ich finde es schwer zu beantworten, weil wenn man in der Situation ist, dass man jetzt entweder unglaublichen Schmerzen hat oder auch seelischen Leid, dann möchte man genau das ja nicht mehr haben. Das ist eigentlich unabhängig davon. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich eigentlich einfach nach ein Leben ohne diese Sachen.
Also ideal wäre, wenn beides nicht gegeben ist, weder körperliches noch seelisches Leid. Mir geht es auch mehr um den Seelenfrieden noch, also ein reines Gewissen zu haben. Nicht nur darum, ist jetzt seelisches Leid vielleicht schwerwiegender, sondern wie wichtig ist es mir, Frieden, inneren Frieden zu haben, auch wenn ich leide.
Vielleicht dazu noch, wenn ich ein schweres körperliches Leiden habe, dann wirft das viele Fragen in meinem Leben auf.
Ja.
Warum passiert mir das? Warum lässt Gott es zu? Er könnte es doch verhindern. Und das bringt einen dann möglicherweise auch dazu, sich seelischen Unfrieden zu empfinden oder sich ein schlechtes Gewissen sogar zu machen.
Also, ja. Man kann ja Verschiedenes drauf sagen, nicht? Man kann sagen, ja, der seelische Friede ist viel wichtiger. Dann freuen sich einige und sagen, ja, der hat die richtige Antwort gegeben, nicht? Und haken es ab und so weiter. Mir fällt in der Bibel auf, dass Jesus das nicht gegeneinander ausspielt. Nicht? Da kommt zu den Heilungsgeschichten und Jesus gibt dir immer beides. Er gibt den Leuten den Seelenfrieden und er macht sie gesund. Nicht? Und es kommt vielleicht auch für uns ganz darauf an, welche Art von Mensch wir sind. Wenn wir zum Beispiel sehr schwer davon betroffen sind und nur mühsam uns aufrappeln unter der seelischen Last, die uns plagt, dann ist völlig klar, dass hier die Befreiung am allernötigsten ist. Aber es gibt auch Leute, die kommen seelisch ganz gut klar, die spüren, dass sie nicht gesund sind, viel mehr körperlich, nicht? Weil sie sagen, seelischen Frieden, kein Problem. Da bete ich, bitte um Vergebung, komme mit meinem Gott ins Reine. Ich habe meinen Seelenfrieden. Der Weg zum Seelenfrieden ist für solche Leute ganz kurz. Aber vielleicht wissen sie nicht, wie man wieder gesund wird. Und von daher, wenn du mich jetzt das so fragst, Heinz, was würdest du jetzt lieber wollen? Dann sage ich, das weiß ich gar nicht, weil es käme auf die Situation an. Und ich würde Gott vertrauen, dass er mir beides schenken will.
Ja. Und dennoch erlebe ich auch, wenn ich jetzt Leute im Krankenhaus besuche, die vor einer Operation stehen, wo unsicher ist, wie wird das jetzt ausgehen, oder Menschen, die kurz vorm Tod stehen, die beschäftigen sich viel mehr mit der Seelenfrage.
Absolut.
Was wird denn jetzt sein? Bin ich im Reinen mit Gott? Habe ich alles bekannt, meine Sünden? Da merkt man schon, dass ja, sie wünschen sich ja natürlich nicht mehr krank zu sein, aber sie wollen auch diesen Frieden und fast mehr als gesund zu sein. Also, ist nicht so einfach.
Lena?
Ich weiß auch nicht, was ich wählen würde so richtig. Aber wenn man gesund ist und innerlich Hassgefühle hat oder nicht diesen Seelenfrieden hat, dann wissen wir heutzutage, dass das sich auch also auf die Psyche und auf den Körper widerspiegelt. Das heißt also, es hängt beides sehr eng miteinander zusammen. Und wenn wir keinen Seelenfrieden haben, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit auf Dauer.
Und sicherlich auch auf andere Lebensbereiche. Ich knüpfe da eine Frage gerade an. Ich schätze, die ist gar nicht so schwer zu beantworten. Wie wichtig ist denn dieser Seelenfriede, diese innere Ruhe insgesamt für ein gelungenes Leben? Sei es, wenn es um Beziehungen, um Partnerschaft geht, wenn es um meinen beruflichen Erfolg geht. Körperliche Gesundheit haben wir eben schon angesprochen. Wie entscheidend ist innere Friede für ein erfolgreiches, für ein gelungenes Leben? Bitte.
Ich glaube sehr. Jeder kennt Leute, die mit sich selbst nicht im Reinen sind. Und diese Leute sind eigentlich unausstehlich.
Ja.
Weil sie allen anderen das Leben schwer machen. Egal auf welcher Ebene, ob es jetzt im Beruf ist, in der Beziehung. Das ist so essentiell, dass man selber mit sich zufrieden und im Reinen ist. Weil dann kann man eigentlich auch mit den anderen Personen respektvoll und liebevoll umgehen.
Mhm. Man kann ja alles haben, was man vielleicht haben möchte, sei es jetzt materiell oder vom Erfolg her, wenn man sich nicht darüber freuen kann, seelisch gesehen, hat man davon nichts. Also insofern ist es so die Voraussetzung dafür, auch alles andere überhaupt erst genießen zu können.
Erfolg als Erfolg auch erst wertschätzen zu können überhaupt, ja?
Genau. Mhm. Wenn ich meinen Seelenfrieden nicht habe, dann bin ich wie ein Fass mit einem Loch unten, was immer wieder ausläuft praktisch. Also dann kann mich nichts wirklich erfüllen und mir nichts wirklich Freude machen, egal was es wäre.
Schauen wir uns doch mal eine Begebenheit an in den Evangelien, in der wir es mit beidem zu tun haben. Auf der einen Seite körperliches Leid, auf der anderen Seite seelisches. Und Jesus begegnet dem jetzt. Ihr dürft aufschlagen, Markus Kapitel 2. Wir lesen die Verse 1 bis 5.
Und nach etlichen Tagen ging er wiederum nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Alsbald versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen, von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten zu ihm kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, wo er war. Sie gruben es auf und ließen das Bett hernieder, in dem der Gichtbrüchige lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Das ist vielleicht eine etwas merkwürdige erste Reaktion. Man sieht, dem Mann geht es so schlecht, dass er nicht auf eigenen Beinen in dieses Haus kommen kann. Und so schlecht, dass es bei seinen Freunden ein solches Mitleid erweckt, dass sie sogar das Dach abdecken, um ihn herabzulassen. Die erste Reaktion ist das, was wir hier in Vers 5 gelesen haben. Wie erklärt ihr euch das? Warum handelt Jesus gerade so?
Also ich würde sagen, Jesus blickt natürlich tiefer, nicht? Wir haben unsere Krankheiten und mittlerweile setzt sich ja auch die Erkenntnis durch, dass vielen dieser Krankheiten seelische Probleme zugrunde liegen. Also dieser Mann hier hatte offensichtlich ein Problem, das Jesus erkannt und sofort direkt angesprochen hat. Und insofern hat er ihn einfach nicht nur gesund gemacht, was er danach tut, nach einer Diskussion mit den Pharisäern. Er macht ihn ja nicht nur gesund, sondern er zeigt ihm auf, wenn ich dich nur gesund machte, aber dein eigentliches Problem nicht gelöst werde, dann wäre dein Problem bleibend. Die Krankheit würde wiederkommen. Mhm. Und Jesus macht so, dass wirklich Ruhe ist. Und dazu gehört auch, dass er ihm seelische Ruhe verschafft. Mhm. Und wenn wir so weit sind, dass wir mal wirklich verstehen, auch in der Gesellschaft, dass das seelisch Unrundsein ein Grund für sehr viele Krankheiten ist, die wir als Menschen bekommen. Bis hin zu Ansteckungskrankheiten, die wir leichter kriegen, weil die Immunabwehr kaputt ist aufgrund einer seelischen Dauerbelastung und so weiter. Mhm. Dann würden wir ganz leicht verstehen, dass wenn man Menschen heilen will, man sich unbedingt auch um die seelische Seite ihres Leidens kümmern muss.
Mhm. Bitte? Wir wissen jetzt ja auch den Hintergrund dieses Textes nicht. Was war über diesen Mann bekannt? Mhm. Die Reaktion in Vers 6, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wundern sich jetzt darüber, dass Jesus diese Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Aber Sie sagen nicht, Moment mal, der wollte doch geheilt werden. Also vielleicht war auch irgendwie offenkundig, dass dieser Mann etwas gemacht hat. Vielleicht wussten andere auch davon. Das fehlt jetzt uns einfach als Hintergrund hier.
Man könnte es aber erwarten an der Reaktion, ja. Bei Ellen White, wenn sie darüber schreibt, über die Situation, dann sagt sie sogar, dass es so gewesen ist, dass dieser Mann sich seiner Schuld auch bewusst war und dass Jesus deshalb genau hier an die Wurzel, an den Kern des Übels geht und zunächst einmal die Schuldfrage anpackt. Nicht, wer ist jetzt schuld daran im Sinne von mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern er geht auf die Schuld so ein, dass er sie vergibt, um damit die Voraussetzung für die körperliche Genesung zu schaffen. Da scheint also wirklich was im Busch gewesen zu sein. Der Mann scheint gelitten zu haben unter seiner eigenen Schuld. Wenn wir in einer ähnlichen Situation sind und haben vielleicht mit Menschen zu tun, die leiden, oder es trifft uns selbst, inwieweit können wir denn anderen zusichern, dass ihre Schuld vergeben ist? Dürfen wir so weit gehen, anderen Vergebung zuzusagen?
Das behauptet Jesus jedenfalls. Er sagt, was ihr den Leuten vergebt, das wird ihnen vergeben sein. Das heißt, der Auftrag, die Vergebung zu verkündigen, der liegt eindeutig vor. Und es geht doch darum, dass wir es glauben können. Kann ich es glauben, dass mir es wirklich vergeben ist? Damit haben die Menschen viel Problem. Ist das echt? Mhm. Und da gibt es halt in der Bibel genug Verheißungen, die uns klar machen, dass Jesus versprochen hat, wenn wir es bekennen, dass er uns vergibt. Also es ist eine Sache, die wir natürlich in unserem Glauben umsetzen müssen.
Und das Gebet für den Kranken, das wird ja auch in diesem Krankensalbungstext in Jakobus 5 erwähnt. Und da steht auch, dass das Gebet dem Kranken aufrichten wird und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Auch in diesem Kontext so. Also ich glaube schon, dass das ein Auftrag für uns ist, wenn wir so eine Krankensalbung durchführen oder eben mit Kranken zu tun haben, dass man ihnen diese Vergebung zusprechen kann, wenn sie auch im Gebet mit darum gebeten haben.
Ja, und das steht dort tatsächlich so. Unbedingt, so bedingungslos, so absolut. Es wird geschehen und das Gebet wird ihm helfen. Also da scheint Gott uns schon auch Mut machen zu wollen, hier deutlich aufzutreten, Glauben zu schaffen, Mut zu machen den anderen.
Und es ist ja auch so, die Bibel ist voll mit Verheißungen, wo es darum geht, dass Gott unsere Sünden vergibt. Das kann man ja nennen und sagen, schau, das ist das, was Gott verspricht. Nimm das auch in Anspruch. Und ich glaube, da wächst dann auch der Glaube, wenn man merkt, okay, das ist ja schon so oft von Gott gesagt worden, das passiert ja auch wirklich. Und die Leute können es dann in ihrem Leben anwenden.
Jetzt ist es bei dem Mann hier ja so, dass die, wie du richtig gesagt hast, die Schriftgelehrten streiten jetzt darüber, darf er das eigentlich, hat er die Vollmacht? Und Jesus, um zu beweisen, dass er die Macht dazu hat, heilt diesen Mann auch. Jetzt ist es aber vielleicht manchmal in unserem Leben so oder bei Bekannten, denen wir gerne Mut zusprechen wollen, dass sie beten, vielleicht lange beten, vielleicht viele beten, vielleicht betet die ganze Gemeinde, aber es geschieht keine Heilung. Was dem Leidenden sicherlich helfen würde, zu glauben, dass auch seine Schuld vergeben ist. Jetzt bleibt das Leid aber vielleicht und damit auch die Schuldfrage, ob sie immer noch da ist. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man den Menschen helfen, auch wenn das Leid bestehen bleibt, trotzdem nicht zu zweifeln, dass die Schuld vergeben ist?
Ja, wie du gerade gesagt hast, die Heilung ist hier gar kein Selbstzweck. Es ging gar nicht um die Heilung, sondern sie dient nur als Anschauung dafür, dass Jesus diese Macht hat. Und wir können das auch anschauen und gleichzeitig wissen, dass auch zu Jesu-Zeiten noch viel mehr Leute krank waren, als die, die Jesus erreichen konnte. Dass auch heute sehr viele Menschen krank sind und krank bleiben auf dieser gebrochenen Welt. Und das ist, glaube ich, einfach eine Realität, dass es sogar vielleicht sogar eher die Seltenheit ist, dass körperliche Heilung übernatürlicherweise eintritt. Und trotzdem müssen wir irgendwo dazu hinkommen, dass wir an die Vergebung der Schuld trotzdem glauben, auch wenn die körperliche Heilung nicht eintritt. Und das vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle. Das ist eben dieser Glaube, ne, dass ich das lese, dass die Sünde vergeben wird und dass ich es dann auch glaube, auch wenn ich es nicht jetzt einen sichtbaren Beweis dafür habe. Ja. Da kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei.
Wie an so vielem. Ich meine, wenn ich an das ewige Leben glaube, wenn ich an die neue Erde glaube, das sind ja auch Dinge, die ich jetzt so noch nicht sehen kann, die ich im Glauben ergreifen muss. Und natürlich ist es bei der Sündenfrage nicht anders. Schön, wenn Gebet erhört wird und Gott damit nochmal sich deutlich auch zu dieser Person bekennt. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht zu ihr bekennt, nicht für sie da wäre, wenn es nicht sichtbar wird. Dazu noch Gedanken? Lena?
Ich meine, ich kenne jetzt kein Griechisch, aber wenn man zu dem Gebet geht, was Luise schon in Jakobus 5 angesprochen hat, dann steht bei mir da und er wird den Kranken retten.
Mhm.
Und hier steht zwar auch, man kann es auch mit heilen übersetzen, aber ich denke, und die Sünden werden ihm vergeben, das ist so, das ist sicher, ja. Aber ob das andere immer eintrifft, und ich habe schon Leute erlebt, die haben bei so einer Krankensalbe oder wurden gesalbt und die haben danach so einen inneren Frieden gehabt, die sind trotzdem in ihrer Erkrankung gestorben, aber sie konnten damit anders umgehen.
Mhm. Ja, wir haben ja tatsächlich im Griechischen den Begriff, der auch für Erlösung verwendet wird. Also kann man Jakobus hier so verstehen, dass es entweder eine Erlösung von der Krankheit oder eine Erlösung im heilstechnischen Sinne, also eher im Blick auf das ewige Leben geht. Vielleicht stirbt die Person an der Krankheit, wird aber inneren Frieden finden, die Schuld ist vergeben und das ewige Leben wartet.
Mhm. Mhm. Mir ist in diesem Zusammenhang ein Text wichtig, der jetzt nicht in der Lektion speziell steht, aber in Daniel 3, wo diese drei jungen Männer mit dem Tode bedroht sind, da sagen sie, wenn unser Gott will, dann kann er uns erretten vor dem, was uns jetzt blüht. Und wenn er es nicht tun will, so werden wir trotzdem nicht jetzt dieses Bild anbeten. Ihr kennt diesen Text. Und das drückt für mich so eine Haltung aus, dieses Vertrauen. Gott kann das, wenn er will, kann er auch alle körperlichen und seelischen Probleme in einem Augenblick wegnehmen. Aber selbst wenn er es nicht tut und das ein oder andere in unserem Leben bleibt, sollen wir ihm trotzdem treu bleiben. Mhm. Trotzdem mit ihm leben, an ihm festhalten. Und das ist eben dieser Glaubensweg dann.
Kennt ihr Nick Vujicic?
Der Mann, der ohne Arm und ohne Bein auf die Welt gekommen ist, Australien, 1982 geboren. Mhm. Ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und fand es faszinierend, dass er an einen Punkt in seinem Leben kam, nachdem er sich als 8-Jähriger schon umbringen wollte, weil er nicht verstanden hat, warum komme ich so auf die Welt. Auch als Jugendlicher natürlich in der Schule und so weiter viele Schwierigkeiten hatte, aber aufgewachsen in christlichem Elternhause. Und er hat mir diese Frage gehadert, warum hat Gott mich so auf die Welt kommen lassen, ohne Arme, ohne Beine. Mhm. Aber bei vollem Verstand, sodass er auch wirklich die Tragweite der Behinderung immer wieder jeden Tag aufs Neue erfassen kann. Und er sagt, die Wende kam bei ihm an dem Punkt, als er wieder im Gebet gewesen ist und wirklich ernsthaft gehadert hat und er den Eindruck hatte, Gott stellt ihm eine Frage. Und die Frage ist einfach gewesen, do you trust me? Vertraust du mir? Das war jetzt keine Antwort darauf, warum er so geboren wurde. Die wird er dann später bekommen, wenn er seinem Schöpfer gegenübertritt. Aber für ihn war das die entscheidende Frage, weil ihm klar geworden ist, wenn ich Gott vertraue, ist es ganz egal, was ich habe oder nicht habe. Ich weiß, dass das, was ich habe, mir zum Besten dient. Sein ganzes Leben verändert. Dann lass uns doch noch eine Person aus dem Alten Testament ansehen, bei der es nicht so sehr um ein körperliches Leiden, sondern vielmehr ein seelisches ging. Es geht um keinen geringeren als den großen Propheten Elia, der jetzt gerade einen ganz großen, entscheidenden Tag hinter sich hat. Er hat in 1. Könige 18 die große Schlacht mit den Baalspriestern geschlagen. Er hat bei dem Opfer, das dargebracht wurde, deutlich gezeigt, dass Yahweh, der Schöpfergott, der wahre Gott ist. Und kurz darauf fällt er in eine tiefe Depression. Lena, darf ich dich bitten zu lesen, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 4, bitte.
Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich, und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter.
Ja. Jetzt ist es ja nichts Neues für Elia, sein Leben in Gefahr zu wissen. Die 3,5 Jahre vorher war er auf der Flucht vor dem König. Einem König, der in alle umliegenden Länder geschickt hat, um diesen Propheten zu finden und zur Strecke zu bringen. Das ist nichts Neues für ihn. Und doch ist er auf einmal so erschrocken, dass es so weit kommt, dass er sagt, er will nicht mehr leben. Wie erklärt ihr euch das?
Also ich kenne das, wenn man etwas Großes geschafft hat, dass man danach erstmal so in ein Loch fällt. Wie geht es jetzt weiter? Oder irgendwie diese ganze Spannung und Erschöpfung von einem abfällt und dann hat man auf einmal für eine ganz kleine Sache nicht mehr die Kraft. Und so scheint es mir hier zu sein, denn das, was er da am Karmel erlebt hat, das geht ja wirklich an die Nerven und an die Substanz vor das Volk sich hinzustellen und zu dieser Entscheidung aufzurufen, nicht zu wissen, wie wird Gott jetzt reagieren, dann der Konflikt, der sich vielleicht noch ergeben hat, das muss ihn ja unheimlich auch mitgenommen haben.
Ja, nicht nur das, er muss auch körperlich total ausgelaugt sein. Ich meine, er hat den ganzen Tag da diesen 450 Baalspriestern zugehört und zugeschaut und musste sie bewachen, dass sie nicht irgendwie Feuer da reinschmuggeln. Und dann ist er noch Ahab vor der Kutsche davor gelaufen, hat wahrscheinlich weder gegessen noch getrunken. Und jetzt kommt Isabel und er ist so richtig am wunden Punkt und Satan nutzt das halt voll aus.
Ja.
Was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist dieses Bewusstsein, so etwas Mächtiges mit Gott zu erleben und dann vielleicht doch so sich klar zu werden, aber ich bin ein sündiger Mensch. Also so wie Petrus, als er Jesus begegnet, dann sagt, geh weg von mir. Mhm. Und vielleicht auch, dass ihn das so eingeholt hat, wenn er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Mhm. Vielleicht so diese Ehrfurcht, was da gerade durch ihn alles passiert ist und dass er sich auf einmal ganz unwürdig gefühlt hat angesichts dessen.
Dass er jetzt wirklich gerade so eine Art Poststressphase war und verarbeitet hat, was eigentlich alles geschehen ist. Ihm seine eigene Unwürdigkeit und auch vielleicht Sterblichkeit bewusst wird. Und ich denke dann auch der Punkt, dass er vermutlich dachte, jetzt endlich fällt diese ganze Last von ihm ab. 3,5 Jahre der Verfolgung. Er ist mit Ahab gemeinsam nach Jezreel zurückgelaufen, vor ihm her. Also mit Ahab scheint es so zu sein, als hätten sie irgendwie Frieden geschlossen. Zumindest, dass Ahab nicht mehr hinter ihm her ist. Und er scheint sich jetzt auf bessere Zeiten zu freuen, vielleicht für einen kurzen Moment. Und dann kommt gleich die nächste Hiobsbotschaft, in dem die Frau des Königs sagt, ich werde dich umbringen, schon morgen wirst du tot sein. Das hat vielleicht dann einfach nach dieser langen Zeit das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht. Jetzt spricht er davon in Vers 4, dass er nicht besser ist als seine Väter. Es ist eine Sache, sterben zu wollen, es ist was anderes jetzt, das damit zu begründen, dass er nicht besser ist als seine Väter. Wovon redet der Mann jetzt hier? Was soll diese Begründung? Hans, bitte.
In einer der Bach-Motetten kommt der Text vor. Komm, Jesu, komm, nicht? Weil er so müde ist. Und auch eben dieser Ausdruck, ich kann nicht mehr leben, will nicht mehr leben, mein Leib ist müde. Und das ist so ausgedrückt in einer Art, das erinnert mich sehr an diese Szene hier. Ich glaube, der Elia ist an dem Punkt, wo er einfach nicht mehr kann. Und das ist eine, wir würden das heute diagnostizieren als eine Überlastungsdepression. Der ist womöglich sein Gehirnstoffwechsel so durcheinander schon, dass er nicht mehr wirklich gut schlafen kann. Darum ist ja die Schlaftherapie, die er hier kriegt, vom lieben Gott, nicht? Da wird er ja dann verköstigt und dann schläft er, weiß ich wie lang. Und dann wacht er auf und dann sagt der Engel, er muss dort und dorthin und so. Da holt er ihn runter. In dem Zustand kann man nämlich nicht mehr schlafen, den der Elia da hat. Der ist dermaßen entmutigt und er denkt sich, es ist immer das Gleiche. Und jetzt haben wir das eigentlich jetzt fertig und die Isabel wird keine Ruhe geben. Und der Ahab ist sowieso nicht manns genug, ihr Sitten beizubringen in irgendeiner Form. Also, das wird einfach so weitergehen und ich mag nicht mehr. So ist es die Grundempfindung. Und dann kommt es, tja, wir sind ja eh alle gleich, wir haben ja eh immer die gleichen Probleme und im Grunde genommen, und da kommt das, drückt er halt hier so aus, ich bin nicht besser als meine Väter, so quasi die Probleme, die wir haben, verlassen uns nicht. Da kann der liebe Gott jetzt auch machen, was er will, sie verlassen uns nicht. Und ich habe jetzt genug davon, mein Leib ist müde.
Ja, Luisa?
Und im Zusammenhang mit Vers 3, da ist er dann eben weggelaufen vor der Isabel. Und vorher war er so unerschrocken und ist all denen begegnet und jetzt läuft er weg. Und dann danach sagt er, ich bin nicht besser. Also vielleicht war das auch so ein bisschen das die Bewusstsein, warum bin ich jetzt geflohen? Warum war ich jetzt feige sozusagen? Und habe vielleicht meine Berufung damit ein bisschen auch verleugnet. Oder Anlass dazu gegeben, dass andere über mich spotten können und über Gott.
Ja, sowas. Was ja auch bei so vielen vorherigen Generationen schon gewesen ist. Gerade diese Feigheit auch oder dieses am Ende der Kräfte sein, das dann dazu führte, dass Leute nicht mehr festgehalten haben an Gott, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Jetzt reagiert ja Gott in einer ganz besonderen Weise darauf, wenn wir uns die nächsten Verse ansehen. Nehmen wir mal jetzt nur gerade Vers 5 mit dazu. Siehe, ein Engel rührte ihn an, also er ist jetzt gerade am Schlafen, siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah um sich und sieht, sein Häupten lag ein gerösetes Brot und ein Krug mit Wasser. Die erste Reaktion, die Gott hier sendet, ist ein Engel, der ihm etwas zu essen gibt. Und dann, was Heinz eben auch schon gesprochen hat, dann ist das Nächste, was kommt, er hat noch einen großen Marsch vor sich, nicht weniger als 40 Tage und Nächte. Dann begegnet er Gott und bekommt den Auftrag, geh wieder zurück. Wieder mindestens 40 Tage und Nächte. Er soll bis nach Damaskus, das ist noch weiter als Beersheba, wo er sich jetzt gerade hier aufhält. Also der Mann hat jetzt etwa 3 Monate des Wanderns erstmal vor sich, von Gott vorgegeben. Warum das?
Ja, da kommst du runter. Da kommst du runter. Das ist eine therapeutische Anweisung, so würde ich das sehen hier.
Wenn man so will, ist es eine Art Sabbatical. Heute wird häufig ein Sabbatical für 3 Monate etwa geplant. Letztlich haben wir jetzt etwa 3 Monate hier, in denen er einfach mal raus ist, von dem ganzen Druck weg ist. Beersheba liegt schon in der Wüste, dann geht er zum Horeb, beziehungsweise Sinai, das ist auch in der Wüste, dann geht zurück nach Damaskus, da kommt er auch durch wenig besiedeltes Gebiet, bis er dann in den städtischen Gegenden ist. Er hat also wirklich Zeit, die Natur und die Ruhe auf sich wirken zu lassen.
Lena? Ist ja auch das, was man heute Leuten rät, die an einer Depression leiden, dass sie sich bewegen sollen. Warum? Weil das Gehirn dann Stoffe produziert, die einfach so wirken, auch wie ein Antidepressiva. Also vielleicht, ja, es war Zeit, zur Ruhe zu kommen, aber auch damit sich das Gehirn sozusagen regenerieren konnte.
Und auch so die Fürsorge Gottes erlebt, dass der einen Engel schickt. Also offensichtlich war seine Sünde jetzt nicht so schwer, dass Gott ihn jetzt einfach fallen lässt, sondern er wird versorgt. Mhm. Er ist noch wichtig. Er wird geliebt von Gott.
Ich denke auch, das ist was Besonderes für ihn, auch wenn wir jetzt nicht extra eine Bemerkung hier hören. Aber es wäre nicht irgendwer, der kam. Das war nicht sein Diener, den er zurückgelassen hatte. Es ist ein Engel gewesen, der kommt. Und sicherlich hat ihm das auch nochmal gezeigt, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich bin von allen Menschen verlassen. Und das drückt er ja dann, wenn er Gott gegenübersteht, auch sehr deutlich aus. Alle sind sie abgefallen. Ich alleine bin übrig geblieben. Ihm wird hier ganz deutlich gemacht, selbst wenn ich alle Menschen verlassen, von Gott bist du nicht verlassen. Auch etwas ganz Wichtiges, also hier wird der Glaube gestärkt.
Und ich sehe hier auch noch die Verbindung eigentlich mit seiner Erwartungshaltung. Also mir scheint so bei dieser Aussage, dass er so ist wie seine Väter, dass er selber unzufrieden ist mit seinen eigenen Erwartungen, die er an sich selbst gestellt hat. Ja. Und somit ist aber auch dann mit das Gottesbild verbunden, so ja, jetzt wird Gott mich eh verlassen. Ich habe ja ihn enttäuscht, ich habe mich zu diesen Erwartungen, bin ich nicht gerecht geworden. Und jetzt kommt aber Jesus und schickt einen Engel und gibt ihm die Hilfe, die er gerade dort benötigt. Und das zeigt genau andersrum, dass eigentlich seine Erwartungen jetzt falsch sind, dass Gott ihn begleitet. Und das ist das, worauf es auch ankommt.
Ein wichtiger Gedanke noch. Ich denke, das kennt jeder von uns, wenn man scheitert in den eigenen Ansprüchen und dadurch das Gefühl hat, andere sehen das jetzt genauso streng, wie ich mich bewerte. Andere sind genauso unzufrieden mit mir und Gott vielleicht ganz genauso. Schauen wir uns doch gerade mal an, wie Gott hier reagiert. Wir kommen zu den Versen 15 bis 18. Da, Luise, würde ich dich bitten, das zu lesen, bitte.
Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Meholah, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Vorher offenbart sich Gott in den Versen 11 bis 13 in der Art und Weise, wie er hier erscheint. Wir haben den großen, starken Wind, der Felsen zerreißt und zerbricht. Wir haben das Erdbeben, wir haben das Feuer, wir haben das sanfte Sausen. Und dann kommt jetzt hier die Stimme Gottes, die so zu Elia spricht. Mich würde interessieren, erstens, warum offenbart sich Gott so? Erst diese Gewalt vorher, dann das sanfte Sausen und in dem Sausen dann die Worte, die wir gerade gelesen haben. Ich glaube, das ist ein Rezept für Elia oder vielleicht auch allgemein für depressive Episoden gegeben ist. Was erkennt ihr hier? Warum macht Gott das so?
Gott nutzt ja immer die Naturgewalten. In Gotteserscheinungen hast du oft Wind, Feuer, Erdbeben und so ganz diese starken Sachen. Aber die sind ja nie Gott selbst, sondern die verhüllen ihn immer nur, damit die Menschen nicht Gottes Angesicht anschauen müssen und damit die Menschen die Größe Gottes besser verstehen. Aber diese Naturgewalten sind nicht Gott. Deshalb ist für mich dann irgendwie sehr plausibel, dass Gott das ist, was dann dahinter kommt. Und das andere sind so diese Vorboten und Begleiterscheinungen.
Inwiefern könnte das denn sinnvoll sein, dass Gott hier zunächst diesen starken Wind, das Erdbeben, das Feuer schickt?
Ja, es gibt ja die Bibelgeschichten, wo das auch für Gottes Erscheinungen genutzt wird und vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass Gott immer nur in einem sanften Lüftchen kommt. Also alle diese Gewitter und Donner und Schmetterszenen, die gibt es ja. Und jetzt auf einmal kommt es andersrum. Ich versuche es in einen Zusammenhang zu setzen mit der Geschichte hier. So, der Elia hat Gott sozusagen erlebt, nicht? Er hat Feuer vom Himmel gesandt. Ich meine, die Situation Elias war ja eine absolut prekäre. Ich lese ja nirgends in der Bibel, dass das abgesprochen war. Ich habe eher den Eindruck, dass Gott einfach den Elia hat verkündigen lassen und der Elia hat dann aus seinem Glauben heraus den Regen angekündigt und dann so lange darum gebetet, bis er gekommen ist. Mhm. Und Gott hat ihn erhört und hat die ganze Sache mitgemacht. Und jetzt kommt Isabel und macht ihm Angst, treibt ihn in die Depression. Und da wird klar, du musst nicht immer warten, dass Gott in den großen Dingen, in den großen Erscheinungsformen da ist. Selbst wenn du mal nichts hast, solltest du wissen, dass er dir ganz nahe ist. Nicht? Und es ist interessant, dass der Elia das ja verstanden hat. Nicht? Er lässt das Wetter, den Hagel, das Feuer, alles vergehen. Und es kümmert ihn nicht. Und in diesem stillen, sanften Sausen aber erkennt er, dass die Gegenwart Gottes ihm ganz nahe ist. Und ich glaube, das war die Erfahrung, die Gott ihm geben wollte, um ihn davor zu bewahren, dass er zweifelt, nicht? Jetzt gibt es momentan kein Wetter. Die Isabel verfolgt ihn. Aber es gibt kein Wetter, das ihn schützt. Es gibt nicht die großartigen Auftritte, dass das Volk auf dem Bauch liegt und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist jetzt alles vorbei. Die Isabel jagt ihn trotzdem. Und momentan ist nichts. Und er fällt in ein Loch. Und ihr Gott sagt, du brauchst nicht in ein Loch zu fallen. Denk dir einfach, ich bin ganz nah bei dir.
Was auch gut zu der Reise vor und hinterher passt, wo er ja auch sehr ruhig für sich allein unterwegs gewesen ist, dass Gott hier offenbar deutlich damit macht, da wo es still ist, da bin ich ganz genauso da wie in den großen Momenten, den Höhepunkten, wo ich Feuer vom Himmel fallen lasse. Ja? Bitte.
Ja, und Gott begegnet dem Elia auch so sanft. Also jemand, der gerade emotional total fertig ist, der braucht nichts Großes, Pompöses, sondern der braucht eher was Beruhigendes.
Interessant auch, wie der Engel ihm vorher schon begegnet ist, oder? Er fragt nicht, was tust du hier? Das überlässt er 40 Tage später Gott, diese Frage zu stellen. Er macht ihm auch keine Vorwürfe. So, was hast du gestern erlebt? Warum lässt du dich jetzt so gehen? Ich hätte mehr von dir erwartet. Das hätte man ja alles sagen können. Das sind vermutlich Gedanken, die uns kommen, wenn wir das lesen. Aber der Engel erlaubt sich kein Urteil. Er sagt nur, steh auf und iss. Du hast eine lange Reise vor dir. Also auch die Art, wie er hier mit ihm umgeht, mit Elia, ist äußerst angemessen für diese zerbrechliche Situation, in der der Mann sich gerade befindet. Lisa?
Und auch das, was er dann sagt, also Elia hat offenbar darunter gelitten, dass er das Gefühl hatte, er ist ganz allein übrig. Und dann darf er hier einen neuen König salben. Mhm. Das heißt, es gibt eine Veränderung im Land. Hoffentlich eine gute. Ja? Mhm. Dann erfährt er, dass er einen Nachfolger haben wird. Also er kriegt Unterstützung. Das kommt auch noch dazu. Also das geht auch direkt auf diese Situation ein, in der er sich befunden hat. Und gibt ihm irgendwie so Hoffnung. Es geht weiter. Mhm.
Also ich glaube, dass hier in der Offenbarung Gottes vorher schon deutlich wird, ich bin der starke Gott, der sich jederzeit um alles kümmern kann, auch um eine Isabel. Aber auch in diesen ruhigen Zeiten wie jetzt offenbare ich mich und zeige dann, wie er ganz praktisch helfen will, indem er Elia nicht alleine lässt. Ich glaube, wie du vorhin sagtest, Heinz, er hat hier eine Überlastung, die ihn in diese emotionale Not hineintreibt. Ihm geht es nicht gut, weil er sich so alleine fühlt. Wenn er ein paar Leute um sich hätte, die auf seiner Seite nur stehen würden, sähe das sicherlich anders aus. Aber er sieht durch diese Depression in dem Moment nichts mehr, niemanden mehr außer sich alleine, wie er sagt. Und Gott macht ihm deutlich, ich kümmere mich um das Königtum, wo Probleme herkommen. Ich kümmere mich um einen Assistenten für dich, der dein Nachfolger werden wird. Ich kümmere mich sogar um einen heidnischen König, ein Gebiet, aus dem immer Probleme kamen. Ich werde jetzt jemanden nehmen. Und es gibt noch 7000 Leute, die du nicht kennst, die aber hinter dir stehen. Mich würde interessieren, wie kann es sein, oder geht es uns vielleicht heute auch manchmal noch so, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie viele Leute eigentlich auf Gottes Seite stehen. Dass wir vielleicht auch manchmal meinen, als gläubige Christen in der heutigen Zeit, wo Glaube nicht mehr so Mode ist, dass wir ziemlich alleine sind. Mich würde interessieren, erstens, glaubt ihr, dass wir uns da falsch einschätzen? Zweitens, warum passiert es vielleicht leicht, dass wir meinen, wir sind ziemlich allein, obwohl wir es gar nicht sind?
Ich glaube, das hängt einfach mit unseren Beobachtungen zusammen. Ich meine, das war ja hier bei Elia genauso. Er hat gesucht nach irgendjemandem, der ihn unterstützen kann. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und ihm ist nicht mal bewusst, dass da 7000 Leute sind. Und wie ist es denn bei uns? Wir sind vielleicht in der Gemeinde, haben eine Einstellung zu irgendetwas und sind überrascht, dass wir sonst niemanden finden, der diese gleiche Einstellung hat und denken, naja gut, auf der ganzen Welt gibt es so niemand nicht. Und trotzdem ist es aber dennoch der Fall. Also ich glaube, wir tun sehr oft falsch einschätzen, dass es andere Menschen gibt, die genauso denken. Und selbst in unserer eigenen Gemeinde, wenn man wirklich die Zeit nimmt, mit anderen Geschwistern zu reden, merkt man, okay, die denken sogar genauso wie ich. Ich habe aber nie die Zeit gehabt, mich mit dem zu unterhalten.
Oder wenn man sich vielleicht so richtig abrackert und arbeitet viel und wird dann noch im Stich gelassen von anderen, dass man sich sagt, boah, keiner macht so viel wie ich und die anderen in der Gemeinde, die ruhen sich auf dem aus, was ich mache. Ich glaube, das sind auch so Momente, wo es gut ist, mal von sich wegzuschauen und zu hören, was leisten andere eigentlich, sich bewusst zu machen, dass man eben wirklich nicht alleine ist. Jetzt ist es so, dass wir momentan, so heißt es zumindest von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass wir etwa 300 Millionen Menschen auf dieser Erde haben, die unter Depressionen leiden. Manche davon chronisch, andere nur in einer akuten, momentan vorübergehenden Phase. Das stellt uns als Christen natürlich auch für Herausforderungen. Das macht ja vor unseren Türen keinen Halt. Wir haben auch als Christen mit diesem Krankheitsbild zu tun, was besondere Fragen aufwirft. Ich möchte gerne in der restlichen noch verbliebenen Zeit einige davon stellen. Eine Frage oder ein Gedanke, der vielleicht schnell kommt, wenn jemand bekennt, ich leide unter einer Depression, ist die Frage, darf ein Christ das denn eigentlich? Müsste ein Christ nicht immer eine gewisse Grundfröhlichkeit mit sich bringen? Allein schon im Gedanken an die Erlösung und an das ewige Leben, das kommen wird und dass Gott ihm immer zur Seite steht und im Glauben ihn halten wird und all diese guten Dinge und Verheißungen. Darf man sich das erlauben als Christ?
Lisa? Ich finde diese Frage so gefährlich, weil jemand, der gerade am Boden ist und unter Depressionen leidet, dadurch noch ein zusätzliches Schuldgefühl bekommt. Mhm. Du bist doch ein Christ, was gibst du denn für ein Zeugnis ab, wenn du jetzt so, wenn es dir so geht, wenn du dich gerade an nichts freuen kannst, sei doch ein bisschen dankbarer, mach ein Dankbarkeitstagebuch. Und ich glaube, dass wir da als Gemeinde wirklich nötig haben, noch kompetenter zu werden, auch im Umgang mit dem, was Depression eigentlich ist, anstatt noch Leuten sozusagen ein Schuldgefühl zu machen dafür, dass es ihnen doch eigentlich geht es dir doch eh so gut. So sinngemäß. Also es zeigt eigentlich Unverständnis, dass wir nicht wirklich verstehen, was Depression ist und welche Ursachen es dafür gibt. Und ich würde da eben ganz stark dafür plädieren, dass wir auf keinen Fall Leuten da Glauben absprechen, weil das sehr wohl auch tiefgläubige Menschen betrifft.
Mhm. Es ist wie bei den Freunden Hiobs, nicht? Die Freunde Hiobs haben aus einem Unglück und aus einem Leidproblem und aus einer Krankheit, denn Hiob war ja krank, er war von bösen Geschwüren befallen, die seinen Leib geplagt haben, aus dem machen sie ein moralisches Problem. Nicht? Und sagen jetzt, ja Hiob, irgendwas musst du angestellt haben, sonst wäre dir das jetzt nicht passiert. Mhm. Und so kommt mir das hier auch vor. Nicht? Also was bist du für ein ungläubiger Mensch, dass du in eine Depression verfällst? Eine Depression ist eine Krankheit. Und diese Krankheit hat mit unserem Gehirn zu tun, mit dem Gehirnstoffwechsel. Man kann diese Krankheit auch körperlich orten. Nicht? Und deshalb gibt es ja auch Dinge, die man dagegen tun kann, von der Lebensweise an über Bewegung und verschiedene Medikamente und so weiter. Und plötzlich mache ich daraus ein moralisches Problem. Wie kannst du als Christ depressiv sein? Und da kommt der Vorwurf raus. Und alle, die schon mal damit zu tun hatten, wissen, dass dieser Vorwurf höchst unangebracht ist, denn er wird das Problem der Depression nicht lösen, sondern er wird es verstärken. Und von daher können wir so nicht agieren, das ist vollkommen klar. Und es hat auch weniger mit dem Glauben zu tun, als vielmehr mit dem Bewusstsein, da ist jemand, dem man helfen muss und deshalb helfen wir ihm auch. Und die Sache mit dem Glauben, die geben wir noch oben drauf. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der depressiv ist, dann werde ich ihm zeigen, dass ich helfe, ich Ich werde auch mit ihm beten. Ich werde nicht im Leisesten aufkommen lassen, dass Gott mit ihm unzufrieden wäre oder so irgendetwas, sondern er soll verstehen, mir geht's nicht gut, aber da gibt's gläubige Leute, die kämpfen um mich. Und das wird dafür sorgen, dass das nicht passiert, was bei depressiven Christen passieren kann, dass sie Zweifel an Gott haben. Mhm. Oder dass sie Zweifel daran haben, ob Gott sie wirklich liebt, ob Gott mit ihnen auch wirklich umgeht in einer Form. Das ist ganz was Schreckliches, wenn das dann kommt. Das müssen wir verhindern.
Ja. Ja. Ich denke, wir haben in der Woche, die wir jetzt betrachtet haben, besonders in der Geschichte von Elia noch etliches finden können, das zumindest ein gewisses Maß an Stabilität vermitteln kann, ein wenig helfen kann, wenn man eine solche Phase erlebt. Einerseits das Bewusstsein, dass es nicht in kausalem Zusammenhang mit Schuld stehen muss. Dass mir die Schuld, wenn ich es im Glauben annehme, vergeben ist. Und trotzdem kann es sein, dass ich vielleicht körperlich oder auch seelisch noch leide, dass es Zeit braucht, dass es noch einfach eine gewisse, vielleicht Mittel, gewisse Hilfe braucht, damit es wieder alles ins Lot kommt. Wir haben bei Elia auch gesehen, dass Gott hier sehr freundlich mit ihm umgeht, dass er darauf achtet, dass seine körperlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Diese Spaziergänge, nenne ich es mal, die er jetzt macht, das Essen, das ihm gewährt wird, sogar himmlische Speise, die Art, wie der Engel und wie Gott mit ihm umgehen, die freundliche Art und Weise, bis hin zur praktischen Hilfestellung, dass er entlastet, einfach konkret entlastet wird durch einen Nachfolger und durch andere, die an seiner Seite stehen und mit ihm kämpfen werden. Ich denke, wenn wir das als Gemeinde, als Gemeindeglieder auch beherzigen, dass wir in der Art und Weise mit solchen umgehen, die vermutlich auch viel geleistet haben für Gott und für die Gemeinde, ihnen zur Seite stehen, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, dann tun wir damit nichts anderes, als was Gott uns hier als Vorbild auch hinterlassen hat. Ich danke euch für eure Mitarbeit und zum Abschluss, Lena, würde ich dich bitten, mit uns zu beten. Stehen wir auf dazu.
Himmlischer Vater, großer Gott, Herr, wir danken dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir unsere Schuld zu dir bringen dürfen. Herr, dass du der bist, der uns ein reines Gewissen schenkt und inneren Frieden. Unabhängig davon, wie wir uns vielleicht gerade körperlich fühlen. Herr, ich bitte dich darum, dass du bei denen bist, die Probleme haben, genau an das zu glauben, dass du ein Gott bist, der Schuld vergibt und der nicht nachträgt. Und dass sie in dir aber auch den fürsorgenden Gott erkennen, so wie bei Elia. Den Gott, der zu ihnen kommt, vielleicht auch in der Stille, nicht mit großen Wundertaten, aber der da ist und der sich um unsere seelischen und körperlichen Bedürfnisse sorgt. Schenke du uns Weisheit, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen es seelisch und körperlich nicht gut geht, dass wir sie durch unsere Worte erbauen und sie nicht noch mehr in Gewissensnöte bringen. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.